Der Friedhof ist voll von denen, die gemeint haben, sie wären nicht zu ersetzen. Ja. Die Welt hat sich trotzdem weitergedreht. Und ich denke, unsere Aufgabe ist jetzt so, die nächste Generation da in die richtigen Positionen zu geben, gemeinsam eine gute Übergangsphase zu haben. Und das, glaube ich, gelingt uns ganz gut. Und ja, dann dürfen und müssen die Jungen ran. Und ich sage immer, Erfolg ist können, mal wollen, mal dürfen. Ja.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit Michael Müller, ein Allerweltsname, der aber Unalltägliches geleistet hat, nämlich ein Unternehmen zu gründen, seit vielen Jahren zu führen, es nachhaltig zu gestalten und vor allem die Übergabe auch sehr frühzeitig anzugehen. Viele raten das ja mit 55 sich zu überlegen. Michael Müller denkt da noch in anderen Zeiträumen, war noch eher dran, führt es zwar heute noch, aber weiß genau, wie es dann eines Tages weitergehen soll, wenn der, naja, wahrscheinlich von ihm selbst unterschriebene Vertrag von ihm dann irgendwann ausläuft. Also wir freuen uns auf die Lila Logistik SE, ein sehr spannendes Unternehmen, das den Deutschen Nachhaltigkeitspreis schon gewonnen hat und von dem man, wie ich finde, einiges lernen kann. Ich grüße Sie, Herr Müller. Hallo.
Hallo, Herr Giersch. Grüße Sie auch. Freue mich auf das Gespräch.
Und die wichtigste Frage natürlich, wo kommt der Name her, ne? Lila Logistik klingt irgendwie ziemlich smart, aber was steckt dahinter?
Ja, also es ist natürlich. Wir haben die Farbe ja vor über 30 Jahren gewählt. Damals wurde man auch kritisch so ein bisschen beäugt. Was ist das für eine bunte Truppe? Was sind das für bunte Vögel sozusagen? Aber steckt schon ein bisschen was dahinter. Lila leitet sich aus zwei Farben her. Die Farbe Blau ist eher eine kühle, eine rationale Farbe, die Farbe des Denkens, des Überlegens, also der Verstand. Rot ist ja eher so die emotionale Farbe, die Farbe der Begeisterung, des Tun, des Handels, also des Herzens. Und wir haben ja auch so zwei Geschäftsbereiche und auch von der Vorgehensweise, wir entwickeln, wir konzeptionieren logistische Lösungen, Lieferketten. Da stecken wir sehr viel Gehirnschmalz rein mit Verstand. Aber wenn wir dann den Kunden überzeugt haben, solche Lösungen und Konzepte eben umzusetzen, dann gehen wir es auch mit Herzblut an. Und das ist so eine Kombination, ich denke, ja, ein bisschen Herz und Verstand hat noch nie geschadet, ja.
Sie haben auch einen lila Kulli, das sehen die anderen jetzt nicht in der Hand. Das gehört auch dazu. Ist mal eine Hochzeitsfarbe auch. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aber mal ganz ernsthaft, Kultur ist ja nicht nur eine Farbe. Kultur legen einige auch tiefer, einige Unternehmen, in einer Art Verfassung, in so einem Wertekanon, haben sie auch gemacht, oder? Was steht da
Ja,
drin?
gut, also wir haben also vor über 10 Jahren, 2014, uns auch mal Gedanken gemacht, wie geht es weiter, was müssen wir tun, um eben in 10 Jahren auch noch erfolgreich sein zu können. Wir haben dann eben 2016 die Strategie Lila Plus gestartet und auch verschiedene Komponenten. Wir haben uns eine Verfassung gegeben, ähnlich wie das Grundgesetz. Viele Dinge sind sehr weiträumig formuliert. Nachhaltigkeit spielt zum Beispiel eine große Rolle bei uns im Unternehmen, aber wir haben hier geschrieben, wir haben als Unternehmen eine gesellschaftliche und soziale Verantwortung, weil wir eben nicht wissen, wie in 10, 20, 30 Jahren sich die Welt weiterentwickelt und können die Dinge sich auch verändern. Dann müssen die Menschen im Unternehmen sich neue Dinge überlegen, also so Verfassung als Fundament. Haben uns auch eine klare Vision gegeben, dass wir ganz klar sagen, dass die Zielsetzung ist, wir wollen das nachhaltigste, am stärksten automatisierteste und auch ein datengetriebenes Logistikunternehmen werden in Echtzeit. Und vor über 10 Jahren, da haben wir über Themen wie Begriffe wie den digitalen Fußabdruck, den gab es gar nicht. Heute ist es Usus in unserem tagtäglichen Tun. Wir sprachen von Echtzeit. Wir wussten nicht, ja, was wollen wir denn in Echtzeit haben? Was brauchen wir denn? Wie wollen wir es denn tun? Und auf diese Reise haben wir uns begeben, also mit einer klaren Strategie, Lila Plus. Nächstes Jahr sind die 10 Jahre um. Hat sich viel verändert bei Lila. Wir mussten auch viel Liebgewonnenes hinter uns lassen. Mussten Dinge, die uns im Unternehmen gefehlt haben, im Blick nach vorne auch natürlich uns verstärken. Und am Ende des Tages, das ist unsere Überzeugung, es sind die Menschen, das ist das wichtigste Kapital im Unternehmen. Haben uns neu aufgestellt, haben operativ den Generationswechsel jetzt vollzogen und gehen jetzt im Grunde genommen, nächstes Jahr sind 10 Jahre um. Lila Plus ist dann durch, aber die nächste Phase mit Lila Hoch 2 startet dann ab nächstem Jahr. Also wir haben schon die nächsten Überlegungen und Pfeile auch wieder im Köcher.
Oh, das ist super spannend und natürlich einige Nachfragen. Wie haben Sie die Menschen denn mitgenommen auf diesem Weg? Also einiges tat ja bestimmt auch weh, haben Sie gerade schon angedeutet.
Ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben ja vor 10 Jahren mal geschaut, wo stehen wir. Wir haben mal so einen Blick zurückgeworfen, was ist gut, was ist richtig, was wollen wir unbedingt erhalten. Und das war für uns eben auch so die DNA. Wir haben es zu Eingangs auch angesprochen, das heißt, wie arbeiten wir, wie gehen wir miteinander um, wie versuchen wir auch in Geschäftsbeziehungen langfristig mit unseren Kunden aufzubauen. Aber da haben wir auch festgestellt, es fehlt uns einiges. Und vor allen Dingen, wir mussten uns dann auch organisatorisch verändern, mussten auch halt noch Mitarbeitergespräche, haben uns auch dann von dem einen oder anderen Kollegen dann auch getrennt, sogar einvernehmlich, ja, wo auch Kollegen sagen, Mensch, ich bin nicht Teil der Lösung, sondern ich bin dann Teil des Problems. Deswegen, aber da sind wir sehr offen, offenes Visier. Sind wir immer gut gefahren, ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Schwachpunkt. Heute in allen gesellschaftlichen Bereichen dieses Rumgeeier, ja. Wenn man Themen klar anspricht, eine klare Linie hat, die Menschen versucht zu überzeugen oder auch für Fragen mit vernünftigen Antworten kommt, dann akzeptieren Menschen auch unangenehme Themen. Sie können sich vorstellen, ich bin jetzt 34 Jahre selbstständig, da ging es nicht immer nur bergauf, wir haben auch mal Krisenzeiten gehabt, ja. Und wir haben in den Krisen am meisten gelernt. Da haben wir mit den Mitarbeitern offen gesprochen. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt müssen wir mal alle miteinander den Gürtel enger schnallen. Wir haben klar gesagt, wir verstehen es, wenn der eine oder andere den Weg nicht mitgehen will und von Bord geht. Aber da war dann die Erfahrung so, dass ich sagte die Mannschaft auch, nein, jetzt die Firma hat viele Jahre für uns was getan. Jetzt schnallen wir auch mal den Gürtel enger, ziehen das durch. Und ich glaube, dieses Offene, dieses Direkte und die Themen auf den Punkt bringen, klar und deutlich, damit die Menschen wissen, wo man dran ist. Ich glaube, das würde uns in allen gesellschaftlichen Bereichen gut tun und nicht das drumherum geeiern, ja.
Ganz wichtiger Punkt, fraglos. Sie internationalisieren sich auch, Dachraum, Polen, Tschechien, wenn ich das richtig im Kopf habe. Gibt es da manchmal auch so Punkte, wo Sie sagen, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist in anderen Ländern anders verankert und ich spiele hier auch oder ist das gar nicht das ganz große Problem? Was sind so die großen Probleme bei der Internationalisierung, mal allgemeiner gefragt auch?
Also spannend ist ja, als wir vor vielen Jahren, vor über 30 Jahren gestartet sind, da war natürlich, hatten wir eine ganz, ganz andere Fragestellung. Da muss man sich kümmern, dass es uns selbst als Firma gut geht. Ja, heute sind die Fragestellungen ja ganz andere. Gibt es meinen Kunden morgen noch? Ja? Ist mein Lieferant übermorgen noch ein verlässlicher Partner? International hat ein bisschen eine Rolle gespielt, aber heute haben auch globale Faktoren natürlich Einfluss auf unser Handeln. Wir sind Teil einer komplexen, vernetzten Lieferkette geworden. Ich sage mal ganz platt, wenn heute ein Sack Reis in China umfällt, hat es früher niemand interessiert, aber das sorgt heute fast schon für Beben in den Lieferketten. Und deswegen ist natürlich klar, also was hat sich für uns verändert? Natürlich Sprachen, also wir müssen natürlich immer die Sprachen dann im Grunde genommen die Länder verstehen, andere Kulturen. Und wir waren ja immer ein junges Unternehmen und heute im Rückblick haben wir auch nicht alles geplant. Wir haben viele Dinge auch intuitiv richtig gemacht. Also wir sind vor über 20 Jahren nach Polen gegangen. Damals war es die größte Investition auf über 100.000 Quadratmeter Logistikflächen gebaut. Und wir haben aber dann ein polnisches Management eingestellt. Junge polnische Leute und nicht haben die unterstützt, auch aus Deutschland heraus, auch mit dem Team vor Ort, aber die jungen Polen sind in die Verantwortung gegangen. Und was war das Ergebnis daraus? Sie hatten das Gefühl, dass wir ihnen vertrauen und dass wir hinter ihnen stehen. Und dementsprechend hat sich das auch am Standort in der Mannschaft durchgesetzt. Und das sind Dinge eben auch gewachsen. Ja, weil ich denke, wir können nicht alles besser. Die Leute vor Ort kennen die Mentalität. Und das war dann auch im Rückblick war das eine glückliche Entscheidung. Ne?
Glaube ich gern. Wie kriegen Sie denn in Deutschland genug Fachkräfte? Also der berühmten LKW-Fahrermangel, ich weiß nicht, trifft er Sie auch, aber es gibt ja Fachkräfte, die Sie wahrscheinlich an allen möglichen Ecken und so nicht so leicht zu bekommen sind, oder?
Ja, also das stimmt schon. Also Fachkräftemangel ist ein Thema. Wir haben wir haben eine gewisse andere Ausgangssituation, beziehungsweise auch dadurch, dass wir uns für einen strategisch anderen Pfad entschieden haben. Wir sind ja kein Transport- und kein Speditionsunternehmen. Das heißt, wir betreiben große Logistikzentren auf der einen Seite, da gehen wir sehr tief. vertikal in die Wertschöpfung hinein. Wir betreiben Fertigungsstraßen, wir montieren Motoren, wir betreiben eigene Labors, wo wir sehr tief in die Wertschöpfung vertikal nach unten gehen und horizontal eben dann die Desinformationsmanagement über die Lieferkette betreiben. Wir automatisieren sehr stark, wir digitalisieren sehr stark. Das war mit für uns eine strategische Überlegung zu sagen, da können wir uns differenzieren vom Wettbewerb. Das heißt, da brauchen wir auch natürlich anders qualifizierte Menschen als in der Vergangenheit. Und da bieten wir auf der anderen Seite natürlich auch interessante Arbeitsplätze. Im Großraum Stuttgart konkurrieren wir natürlich mit sehr renommierten Arbeitgebern. Aber ich denke, wir vergüten sehr ordentlich. Wir haben spannende Aufgaben und vor allen Dingen die jungen Leute bei uns haben die Chance, auch Dinge sich selbst einzubringen, zu realisieren, Verantwortung zu übernehmen und vielleicht auch schneller da mal größere Schritte in der eigenen Entwicklung zu machen. Und da fahren wir eigentlich ganz gut.
Das ist ein super Punkt, weil den höre ich auch öfter von natürlich vielen mittelständischen Unternehmen, die aber auch besonders oft konkurrieren mit Konzernen, so, dass sie halt eben, je nach Region natürlich auch, dass sie halt sagen, okay, wir haben Vor- und Nachteile gegenüber diesen riesen Arbeitgebern. Einer ist, du machst hier mehr, gewinnst mehr Breite und dadurch in einer gewissen Karrierephase umso wichtiger natürlich auch Fähigkeiten. Musst dafür aber auch ein paar Handgriffe auch mal alleine machen und kannst nicht alles delegieren. Ist das so zusammengefasst, auch das, was Sie sagen?
Ja, also es ist wie zu eingangs ja auch gesagt, ich sage mal, wir haben nicht nur die reinen, bei uns haben die Menschen auch natürlich ihre klaren Verantwortungsgebiete, ja. Aber wenn es um eine Aufgabenstellung geht, die auch Personalthemen betrifft, dann lehnt man sich nicht nur zurück und sagt, okay, jetzt rufe ich mal in der Personalabteilung an. Nee, da muss man sich schon reinfuchsen, weil die Personalabteilung keine Unterstützung geben. Aber wie Menschen dann operativ im Einsatz sind, muss ja durchdacht werden. Also ich glaube, das ist so diese, man hat man bekommt eine größere Breite als in Konzernen, wo es klar eine Fachtiefe, man braucht ein großes, eine größere Fachbreite, sage ich einfach mal ganz bewusst.
Was sind Sie für ein Typ als Chef? Beziehungsweise wie ist allgemein bei Ihnen im Haus die Führungskultur? Können Sie das beschreiben?
Ja, also ich sage mal, wir sind zwischenzeitlich, haben wir auch vor einiger Zeit das Du eingeführt. Das haben wir sehr, sehr spät eingeführt. Aus folgendem Grund, ich wollte früher immer vermeiden, nicht, dass es einen Teil der Belegschaft gibt, bin ich per Du, mit der anderen per Sie. Also ich wollte ganz bewusst dieses Thema Zweiklassengesellschaft vermeiden. Bei uns gibt es auch keine Klassengesellschaft. Wie würde ich mich beschreiben? Ich komme aus dem Sport, ich komme aus dem Leistungssport.
Welchen?
Ich habe früher klassisch Fußball und Tennis gespielt, bin jetzt zum Radsport gewechselt. Ja. Können wir nachher, wenn wir zwei, drei Sätze verlieren, auch im Bereich der Nachhaltigkeit, machen wir da relativ viel und im Sozialbereich. Ich denke, ich bin so ein bisschen immer noch Spielertrainer, ja, im Grunde genommen. Versuche mich jetzt so ein bisschen auf die Trainerbank zurückziehen. Ich denke, ich versuche Impulse zu geben. Ich darf noch mit zum Kunden. Wir arbeiten sehr eng im Teams zusammen. Die Meinung ist noch gefragt. Ich bin natürlich ist es auch im Grunde genommen die Kunst, die Erfahrung, die man auf der einen Seite gewonnen hat, mit neuen Ideen, neuen Impulsen zu kombinieren. Der Grad zwischen Erfolg und Misserfolg ist heute viel, viel enger. Und die Lernkurven müssen viel, 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 viel steiler sein. Und da versuchen wir eigentlich im Grunde genommen schon, da als Team zu agieren. Aber ich spiele noch gerne mit und ich denke, ich bin fordernd. Auf der anderen Seite schenken wir viel Vertrauen und wir sagen im Grunde genommen eigentlich, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wir drehen den Spruch ganz bewusst um und die jungen Leute müssen ran, die haben ihre Ideen. Und ich denke, wenn man da, wir leben so ein bisschen die Philosophie, wir gehen für die beste Lösung und wir müssen das Spiel gewinnen. Es ist egal, wer das Tor schießt. Wenn der Azubi die beste Idee hat, dann nehmen wir die, wenn die zum Erfolg führt. Also im Grunde, wir wollen gemeinsam gewinnen am Ende des Tages. Also Ende 93 Minuten, wenn der Schiedsrichter abpfeift, müssen wir vorne einen mehr drin haben, als wir hinten kassiert haben, ja?
Kenne ich als Torwart auch, nur habe es versucht zu verhindern natürlich. Vielleicht noch, Sie haben eben mal
von den. Ist interessant, ich habe auch im Tor gespielt. Man sagt ja, die Torhüter, die links außen sind, die sind ein bisschen speziell, ja.
Äußerst, vor allem die links außen, mag ich sagen. Aber okay, interessant. Jetzt haben wir gerade schon die Sozialaspekte gemacht. Also früher, da gibt es ja auch so verschiedene Benamungen für die, erspare ich uns jetzt allen. Was machen Sie da und warum ist Ihnen das auch wichtig?
Ja gut, wir haben sehr früh gestartet. Also wir haben 2011 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewinnen dürfen im Bereich mit der besten Zukunftsstrategie. Wir haben das im Grunde dann lange Zeit bei uns eben auch früh verankert in der Philosophie. Damals noch ein bisschen sind wir nur so in die Ecke gestellt worden. Ja, was sind das für Esoteriker? Heute allerdings na, ganz klar eine Kaufentscheidung auf der Kundenseite, auf der einen Seite. Aber auch die jungen Menschen, also im Grunde genommen schauen da ganz genau hin, in welche Richtung entwickelt sich da auch der Arbeitgeber. Also das sind Themen, die interessieren die jungen Menschen. Ich merke es an meinen eigenen Töchtern. Die schauen auf viele Dinge mit einem anderen Blick. Ja, der ist manchmal, da muss man nicht immer einer Meinung sein. Ja, aber unsere Eltern waren vielleicht auch nicht immer einer Meinung mit uns. Und wir haben das gut verankert. Unsere Kunden werden ab 2035 verantwortlich sein für die komplette Lieferkette, für den CO2-Emissionen. Wir haben heute bereits 99% unserer Logistikzentren komplett elektrifiziert. Wir werden nächstes Jahr 15% des Lkw-Fuhrparkes elektrifiziert haben. Also wir fahren kurze Shuttle-Verkehre aus dem Lager in die Produktion und wieder zurück ins Logistikcenter. Letztes Jahr 26% den Ausstoß reduziert. Und ich denke, das ist eine Verantwortung, die wir haben, da wir es gestalten können. Was ich mir ein bisschen wünschen würde, ich habe es vorher angesprochen, dass natürlich diese Regularien ja, vereinfacht werden. Also wir müssen sehr viel darüber berichten, was wir alles tun könnten, was wir alles getan haben, warum wir es nicht getan haben, aber im Grunde genommen weniger über die Erfolge. Da könnte man in der, ja, in der Formalität, die gegeben sind, etwas vereinfachen. Und es müsste eben dann auch europäisch länderübergreifend überall gleich, die Vorgaben müssten gleich sein.
Vielleicht tut sich durch Omnibus was. Haben wir ja auch ganz viel geschrieben in unserer Oktoberausgabe. Gerne auf der Website nachschauen. Gucken wir ja noch kurz in die Zukunft. Sie haben ja mehrfach jetzt schon auch völlig zu Recht gesagt, Sie gucken jetzt nicht in 2-3 Jahreszyklen, sondern auch ein bisschen weiter. Wie geht es denn weiter? Sie haben ja eben, wie gesagt, auch Lieder hoch 2, glaube ich, schon genannt. Also wo stehen Sie vielleicht in 5 oder 10 Jahren? Und vielleicht auch ein bisschen damit verknüpft, denken Sie auch schon so ein bisschen über Ihre Nachfolgethematik nach? Also man liest ja im Lehrbuch, das fängt man mit 55 an. Auch wenn Sie nicht so aussehen, da sind Sie schon ein bisschen drüber. Also wie gehen Sie
Ja.
mit dem Thema auch um? Das ist eine fiese Doppelfrage, ich weiß, aber legen Sie einfach mal los.
Aber die Dinge korrelieren miteinander, also sie hängen alle mit zusammen. Und zwar, also wie ich habe gesagt, wir haben 16 mit Lila Plus gestartet und einer der Fragen, damals war ich 50, war natürlich, wie geht es insgesamt mit dem Unternehmen nach mir weiter? Also im Grunde das Thema Nachfolge schon durchdacht. Und vor allen Dingen auch mit der Fragestellung natürlich, Lila ist natürlich geprägt durch mich als Unternehmer, weil ich dieses Unternehmen aufgebaut habe. Das kann Vor- und Nachteile haben. Und die Frage war natürlich auch, okay, wie gelingt es uns dann, die Vorteile, ich sage mal, in die nächste Generation, also was auch ein externes Management betrifft, zu tragen und die Nachteile eben zu vermeiden. Wir haben viele Dinge gemacht. Wir haben von der Aktiengesellschaft in eine europäische SE gewechselt. Das war der erste große Schritt. Vom dualistischen System, also Vorstand, Aufsichtsrat, in das monistische System gewechselt, also geschäftsführendes Direktorium, Verwaltungsrat, weil die beiden Einheiten arbeiten enger zusammen. Wir haben dann begonnen, natürlich das Leistungsportfolio, unsere eigene Organisation neu aufzustellen. Wir haben jetzt im Grunde genommen den kompletten operativen Generationswechsel durchgeführt. Auf der zweiten Ebene haben wir lauter End-30er, Anfang-40er. Im Grunde genommen, da gibt es eine Führungsebene mit 12 Leuten unterm Direktorium, die das Geschäft sozusagen rocken. Die Kinder halten bereits 49% der Anteile. Die werden vorbereitet. Schon seit vielen Jahren so ein bisschen auf ihre Gesellschafterinnenrolle, weil ich immer gesagt habe, es ist besser, gute Gesellschafterinnen als schlechte Geschäftsführerinnen zu haben. Ja. Und das ist auch so der Gedanke, dass man eine Generation Fremdmanagement dann übers Unternehmen durchgeht. Ja. Und wie gesagt, so die guten Themen des Unternehmers zu erhalten und vielleicht die weniger guten, die ja auch einschränken können, dann vielleicht hinter sich zu lassen. Da sind wir unterwegs. Wie gesagt, nächstes Jahr werde ich 60. Dann schauen wir noch. Mein Vertrag läuft noch bis 29, bis 63. Und die operative Generation danach drunter, die schiebt nach, macht große Freude. Und wir sagen ganz klar, ich habe das große Glück, ich habe einen Kollegen, der die ganzen Finanzen, das IT, das Personal macht bei uns. Der ist gleicher Jahrgang wie ich. Der Friedhof ist voll von denen, die gemeint haben, sie wären nicht zu ersetzen. Ja. Die Welt hat sich trotzdem weitergedreht. Und ich denke, unsere Aufgabe ist jetzt so, die nächste Generation da in die richtigen Positionen zu geben, gemeinsam eine gute Übergangsphase zu haben. Und das, glaube ich, gelingt uns ganz gut. Und ja, dann dürfen und müssen die Jungen ran. Und ich sage immer, Erfolg ist können, mal wollen, mal dürfen. Ja. Und dürfen die Kollegen auch dann und Kolleginnen auch erfolgreich sein. Ne?
Das klingt sehr schlüssig, Herr Müller. Vielen, vielen Dank.
Gerne, hat mich sehr gefreut, hat großen Spaß gemacht und gerne jederzeit wieder.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.